Willkommen beim Wonderful Podcast Yoga Beyond the Asana. Ich bin Wanda Badwal. Ich freue mich, gemeinsam mit dir die faszinierende Welt des Yoga, der Spiritualität und persönlichen Weiterentwicklung zu entdecken, zu hören und zu erfahren, wie wir mehr Liebe, Balance und Erfüllung in unserem täglichen Leben integrieren können. Schön, dass du hier bist. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Yoga Beyond the Asana, der Wonderful Podcast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Heute habe ich eine ganz tolle Frau bei mir im Podcast zu Gast. Sie sprudelt vor Energie und ich freue mich total auf dieses Gespräch mit ihr. Einige von euch werden sie kennen. Sie ist Yogalehrerin, Autorin, Mutter, Gabriela Bosic. Und wer sie noch nicht kennt, dem stelle ich sie jetzt einmal ganz offiziell vor. Gabriela Bosic ist eine der bekanntesten Yogalehrerinnen Deutschlands, auch international dafür bekannt, mit großer Kompetenz, Liebe und Humor zu unterrichten. Als Lehrerin, Speakerin, Unternehmerin, Autorin und Mutter konzentriert sie sich besonders auf die Wirkung und Umsetzung von Yoga im Alltag. Daher sind ihre Stunden mit ihr ganz besonders wertvoll und auf moderne Weise inspirierend. Hier lernt man nicht nur für die Matte, sondern auch fürs Leben. Seit 20 Jahren unterrichtet sie weltweit Workshops, Seminare, Retreats und Ausbildungen. Wow, ich freue mich total auf Gabriela Bosic in diesem Podcast und wir haben in diesem Gespräch über folgende Themen gesprochen und zwar: Kann man Mutter, Sexgöttin, Yogalehrerin, Businesswoman und coole Freundin gleichzeitig sein, geht das überhaupt? Ja, all die Rollen, die wir in unserer modernen Welt so ans Herz gelegt bekommen. Wie macht man das eigentlich? Wie kriegt man das alles hin? Was bedeutet es eigentlich, eine selbstbestimmte Frau in unserer modernen Welt zu sein? Was bedeutet eigentlich Erfolg? Wir sprechen über die Kraft des Weiblichen. Wir sprechen über Gabrielas Weg zum Yoga, über ihre persönliche Yoga-Praxis. Wie sieht die heute aus als Mutter? Und wir sprechen auch über den Sinn des Yoga, ja? Die Verbindung mit etwas Größerem, die Verbindung mit uns selbst statt Akrobatik und warum wir uns alle mal in unser unvollkommenes Menschsein entspannen sollten. Ganz, ganz tolle Themen in diesem Podcast und ich freue mich jetzt unheimlich, dir dieses inspirierende, sprudelnde und wirklich freudvolle Gespräch mit Gabriela präsentieren zu können. Ganz, ganz viel Freude beim Hören. Herzlich willkommen, Gabriela Bosic. Ich freue mich total, dir gegenüber zu sitzen und dass du heute hier in meinem Podcast bist.
Danke, liebe Wanda, ich freue mich auch riesig.
Gabriela, wir machen hier in dem Podcast häufig so eine kleine Anfangsmeditation, um uns gemeinsam ins Hier und Jetzt zu holen, um uns zu erden. Und ich fände es total schön, wenn du uns heute durch diese kleine Achtsamkeitsmeditation führst.
Oh, okay, gut. Dann setz dich, finde einen guten, bequemen Sitz, sodass du einfach aufgerichtet sitzen bleiben kannst. Und dann schließ die Augen, wenn es für dich okay ist. Atme einmal tief ein und atme durch den Mund aus. Und noch einmal schön tief ein und ein und ein. Und dann lass es los, lass alles los, ausatme. Und merke, wie mit dieser Ausatmung du auch viel mehr in deinem Körper ankommst. Leg deine Hände auf deine Oberschenkel oder Knie und spür die Verbindung zu deinen Beinen, zu deinen Füßen. Und vielleicht berühren deine Füße den Boden, aber vielleicht sitzt du auch auf der Couch oder vielleicht läufst du auch irgendwo rum. Bleib ganz kurz still, egal wo auch immer du gerade sein magst. Und leg eine Hand auf deinen Bauch und die andere Hand auf dein Herz. Und alles, was jetzt ist, du nimmst wahr, das Heben und das Senken von deinem Bauch und deinem Brustkorb. Du fühlst deine Hände auf deinem Körper und du fühlst mit deinem Körper deine Hände. Und mit deinem Körper berührst du deine Hände und deine Hände berühren deinen Körper. Und du erlaubst es dir, hier und jetzt anzukommen. Und welch ein Wunder, dein Herz schlägt, der Atem kommt und geht. Du spürst deine ganze Lebendigkeit, das Pulsieren unter den Händen an der Haut. Und welch eine Freude, hier zu sein heute zusammen. Aus einem ganz bestimmten Grund. Von dem dein Unbewusstes ganz genau weiß. Und dann hebt einmal auch die Hände nach oben. Habt die Handflächen zusammen über den Kopf. Und dann senkt die Hände nach unten zu deinem Herzen in einem herzlichen Namaste. Beugt dein Kopf zu den Händen zum Herzen. And let's see where this goes.
Danke, das war sehr schön. Gabriela, du gehörst ja zu den beliebtesten, bekanntesten, erfolgreichsten Yogalehrerinnen in Deutschland. Du bist schon ziemlich lange dabei, ich glaube schon gut über 20 Jahre. Und diejenigen, die dich aber vielleicht noch nicht kennen, magst du dich noch mal kurz vorstellen?
Ui, es ist immer unangenehm, über sich selbst zu sprechen, gell? Aber kurz zusammengefasst, ich bin eine Yogalehrerin mit Leib und Seele und tatsächlich schon seit 20 Jahren unterrichte ich. Ich lebe in München, ich habe viel Zeit in England und Amerika auch verbracht, auch wegen meinen Lehrern und auch wegen meinem Studium. Genau, ich habe interessanterweise Random Facts About Me, Anglistik, Amerikanistik und Psychologie studiert, hier in München und an der Uni in England auch. Und bin dann eben aus Marketing- und PR-Branche letzten Endes im Yoga gelandet. Mhm. Genau. Und
ein sehr bewegtes Leben hast du schon hinter dir.
Das stimmt.
Ja,
einiges passiert.
Ja, ich finde dich super spannend als Frau, als Mensch, Gabriela, und freue mich total, heute mit dir zu sprechen. Viele Menschen, wir waren vorhin schon mal Mittagessen und da haben wir das Thema auch schon mal leicht angerissen. Viele Menschen kommen ja ins Yoga nicht, weil es ihnen so gut geht, sondern weil sie einen gewissen Leidensdruck haben, weil irgendwie sie merken, es geht nicht mehr weiter in ihrem Leben, sie müssen irgendetwas verändern, sie werden krank oder. Was war es bei dir oder war es überhaupt sowas bei dir? Gab es bei dir so ein, ich nenne es immer gerne so ein Wake-up-Call-Moment, ein Awakening-Moment, wo du gesagt hast, so geht es nicht mehr weiter, ich muss mein Leben ändern. Du hast gesagt, du kommst aus dem Marketing. Warst du dann irgendwie auch kurz vorm Burnout oder wie war das bei dir? Wann war so ein Shift, wo du gemerkt hast, du möchtest dein Leben komplett dem Yoga widmen? Mhm.
Also bei mir war das tatsächlich nicht so die erste Yogastunde und dann war ich verliebt und wollte schon irgendwie den Yoga-Weg einschlagen. Es war vielmehr so pragmatisch und zu dem Zeitpunkt habe ich noch studiert, ich war an der Uni und wie das halt so ist, als Student denkt man, man ist total gestresst und hat wenig Zeit und so Sachen. Jetzt im Nachhinein denke ich, wow, wirklich. Aber ja, ich hatte tatsächlich Stress und Prüfungen. Und ich habe mich immer nach einer spirituellen Praxis gesehnt. Also ich habe auch schon als kleines Mädchen, habe ich immer indische Märchenprinzessin sein wollen und habe mich immer zum Yoga und Indien hingezogen gefühlt und dieser fernöstlichen Philosophie. Und was bei mir auch noch eine Rolle spielt, ich bin ein Kriegsflüchtling. Also ich bin 93 nach Deutschland gekommen und ich war natürlich insgesamt in meiner neuen Heimat, musste ich mich zurechtfinden. Und stand unter mehr Druck als, sage ich jetzt mal, jemand, der nicht diese Vergangenheit hatte, die ich hatte. Und von diesem Yoga habe ich mir vor allem versprochen, dass ich mehr Ruhe finde, dass ich mehr Frieden finde. Ich bin ein sehr aktiver Mensch, ich habe viele Ideen und kreativ und so weiter. Aber das ist manchmal auch ein Nachteil. Dann geht man, also jetzt im Yoga sagen wir dazu, man hat zu viel Vata, ja, man hat zu viel Luftelement in sich. Und ich habe mir von dem Yoga gewünscht oder habe gehört, das würde irgendwie einen auspowern, aber auch irgendwie runterbringen. Und tatsächlich gab es jetzt keine viele Yoga-Studios. Also ich habe mit dem Yoga angefangen im Fitnessstudio und mochte das. Also ich mochte das schon beim ersten Mal. Ich habe zwar Shavasana-Konzept überhaupt nicht verstanden zu dem Zeitpunkt, dass man sich da hinlegt und nichts macht. Und wollte ab dann schon immer wieder hin, aber ich war jetzt, also es hat bestimmt ein Jahr lang gedauert, bis ich dann so hin und weg war. Also ich war, wie gesagt, ich war ein Late Bloomer. Meine Lehrerin sagt, Bloomer, you know, if you bloom at all, you're lucky. So I bloomed after a while as a little bit of a Late Bloomer und dann, genau, und dann wollte ich auch die Ausbildung machen und so weiter. Aber es war nicht lieber auf den ersten Blick im Sinne von, ich konnte da nie wieder da weg. Es war so, oh, das tut mir gut, ich weiß zwar nicht, was es mit mir macht, aber es beruhigt mich, es gibt mir so eine bestimmte Kraft, sage ich jetzt mal. Und ich habe früher immer gerne getanzt. Also es war schon auch zu dem Zeitpunkt für mich wichtig, das Gefühl zu haben, dass ich was mit meinem Körper mache. Später habe ich natürlich so viele Facetten vom Yoga kennengelernt und weiß jetzt, dass so viel Yoga ist. Aber das war schon auch wichtig, da hat es mich auch gecatcht, dass es mich auch herausgefordert hat körperlich.
Mhm. Genau. Du hast gerade gesagt, du konntest dieses Konzept von Shavasana, dass man einfach nur da liegt und nichts tut, überhaupt nicht nachvollziehen. Und ich glaube, so geht es ja ganz vielen, die mit Yoga anfangen. Mhm. Die fragen sich, was soll das? Und ich erinnere mich noch an, ich sag mal, vor Corona-Zeiten, wo wir noch nicht online unterrichtet haben, weil da sehen wir ja nicht, wer alles dann im Shavasana aufsteht. Aber ich sehe trotzdem manchmal online, dass Leute rausdroppen aus dem Shavasana. Ne? Und das erinnere ich auch noch aus den Live-Stunden, dass Leute dann aufstehen und einfach gehen. Kannst du vielleicht ganz kurz mal für die Leute, die vielleicht wirklich sich auch fragen, was soll das Shavasana eigentlich, an dieser Stelle einmal erzählen, was steckt hinter Shavasana? Warum ist es so wichtig?
Also das ist, und ich habe das auch extra erzählt jetzt, weil ich weiß, dass es vielen geht mit diesem Shavasana am Anfang so. Ich möchte eigentlich sagen, es ist normal, auch für so Hardcore-Yogis wie mich jetzt oder dich, war das auch mal am Anfang erstmal ein neues Konzept, sage ich jetzt mal, das Loslassen, zur Ruhe kommen, das irgendwie sich auf eine Art und Weise hingeben. Denn wir leben in einer sehr leistungsorientierten Gesellschaft, in der die Ruhe und das Loslassen nicht hoch bewertet sind. Natürlich in einem kapitalistisch verwurzelten System, in dem wir leben, ist die Optimierung der Umsätze und noch mehr Ertrag und noch mehr Erfolg und noch mehr Bewegung und Schnelligkeit das, was höheren Wert hat, leider. Und diese weibliche Qualität, um das mal jetzt so zu nennen, dieses wirklich urweibliche für Männer und Frauen, ja, also die Männer haben ja auch natürlich ihre weibliche Seite in sich, das geht nicht im Sinne von Mann und Frau, sondern einfach als eine Qualität, braucht es, damit wir überhaupt in diese Kraft gehen können, müssen wir wieder zurückschrauben. Und Shavasana ist heilend, Shavasana gibt uns die Möglichkeit, kurz mal loszulassen und wirklich zu entspannen und keine Erwartungen zu entsprechen. Und in der Zeit übst du dich darin, was bleibt, wenn alles wegfällt. Und es ist unglaublich bereichernd eigentlich, diese fünf, 10 Minuten, je nachdem. Jetzt bin ich ganz strikt mit Shavasana, jetzt bin ich 10 Minuten Shavasana, you gotta do it.
Ja, never skip your Shavasana.
Ja, you must. Und Leute, wisst ihr was, also für die von euch, die das hören, es gibt jetzt, ja, also Shavasana wird dann beliebt, es wird dann echt super. Es gibt T-Shirts, die heißen I'm here only for Shavasana. Also irgendwann mal wird das für euch auch super cool sein und man wird sich auf diese Shavasana so freuen, weil die so nährend ist und uns wirklich daran erinnert, dass in Ruhe liegt die Kraft, gell? Die deutsche Sprache kann es. In Ruhe liegt die Kraft, in diese Fähigkeit loszulassen und nicht immer tun, 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 tun. Mhm. And I know what I'm talking about, because I like to do, do, do.
Gabriela, wir haben es vorhin schon gesagt, du bist seit über 20 Jahren im deutschen Yoga-Geschäft und ich habe, glaube ich, mal vor ein paar Jahren ist mir irgendwie so ein Buch in die Hände gefallen, da warst du drin und Patrick Broom und ihr hattet so, ich glaube auch noch so diese Bodies aus den 90ern an in diesem Buch, also so natürlich, die jetzt heute wieder total hip sind, die man bei H&M kaufen kann. Und mich würde total interessieren, so wie hat sich Yoga verändert in den letzten 20 Jahren? Also wie war damals Yoga? Wie kann man sich damals Yoga vorstellen in Deutschland? Du warst ja auch einer der Ersten, der ihr habt zusammen Jivamukti-Studio gegründet. Wie war Yoga damals, die Yoga-Landschaft, Business und wie hat es sich verändert zu heute?
Also wie, damals gell, vor 21 Jahren jetzt tatsächlich. Es gab in dem Fall nicht so viele Yoga-Studios, aber durch Corona hat sich das jetzt auch verändert. Glaube ich, es gibt jetzt auch wieder weniger Studios, ne? Mhm. Leider. Es war schon in eine sehr, sage ich jetzt mal, Öko-Ecke, die mir ja, ich mag ja Öko-Ecken und ich habe nichts gegen Öko-Ecken, nur ich war da, 24, 25 Jahre alt und da wollte ich ja schon noch was Pfiffigeres und dann, wie gesagt, ich hab im Film, in Filmindustrie gearbeitet, da habe ich Marketing und PR gemacht für große Filmfirmen. Und ich war, was man heutzutage vermutlich Hipster-Girl nennen würde, ja. Und dann dachte ich, okay, aber warum muss man jetzt irgendwie immer in so Räumen Yoga machen oder warum kann man das nicht so ein bisschen aus der Öko-Ecke auch rausholen? Denn das tat mir wirklich sehr gut. Die Studios, es gab Oldschool-Studios, Shivananda-Yoga-Studio, dann gab es Iyengar-Yoga-Studio, bei uns jetzt in München, gell, kann ich sagen, von Michael Forbes und seine Frau. Und sonst gab es jetzt so, was man heute als ein modernes Yoga-Studio, ja, so wie man das jetzt heute kennt aus den Großstädten wie Köln, Berlin, whatever, gab es eigentlich nicht. Und wir waren beide, der Patrick ist nach New York gezogen und hat gesagt, er hat sich verabschiedet vom Fitnessstudio und hat gesagt, er würde dann später kommen und er geht jetzt eine Ausbildung dort machen und bringt dann dieses super coole Ding aus New York und der zeigt mir das dann und genau, dann muss man das irgendwie sehen. Wie auch immer, wir fanden das, was in New York da passierte, Ende der 90er und Anfang irgendwie 2000 und so weiter, was in L.A. passierte zu dem Zeitpunkt, war so exhilarating, also es war exciting, es war aufregend, es war irgendwie, jüngere Menschen haben das gemacht, es war körperlich betont, aber die haben auch Mantren gesungen, es war spirituell und punkig zugleich, es war so irgendwie, es hat sowas Anarchisches gehabt und sowas Traditionelles. Und dann haben unsere Lehrer immer gesagt, ja, dann jetzt macht ihr doch mal ein Studio auf. Das ist doch super erfolgreich bei uns in New York. Das macht ihr bestimmt für Deutschland. Und wir haben uns ganz lange nicht getraut, das zu machen. Und dann kam irgendwie, da hat sich alles, das war eine Fügung. In jedem Fall, es gab dann irgendwie einen Raum. Wir haben uns entschlossen, wir machen jetzt ein Yoga-Studio auf, obwohl es sowas eigentlich überhaupt nicht gibt. Noch jetzt in der Form. And we'll just give it a try. Und and see where it goes. Also wir hatten beide unsere Jobs weiterhin behalten, normale Jobs, damit das finanziell, damit man davon nicht abhängig wird. Und was sich jetzt irgendwie verändert hat, sage ich jetzt mal, zu dem Zeitpunkt haben wir so, ja, es klingt so komisch, aber schon irgendwie so Weichen gestellt dafür, dass Yoga auch für alle ist, dass du nicht besonders dass du nicht ein bestimmtes Alter haben musst, dass du auch nicht unbedingt dass es mehr ist, in jeden Lifestyle zu integrieren, als dass du jetzt nur ein Yogi sein kannst und dann sonst dein Leben getrennt davon führst. Macht das Sinn, was ich sage? Okay. Also, dass es wirklich auch für moderne Menschen sehr gut zu integrieren ist in den Lifestyle. Und dass diese Tradition oder das Traditionelle, das Mantren singen, was uns immer wichtig war oder was mir immer wichtig ist, dass der Bezug auf die yogischen Quelltexte, dass das auch etwas sein kann, was leicht ist und schön ist und verständlich ist und auch in unseren Alltag integriert werden kann. Und dass man sich, gut, zu dem Zeitpunkt, weißt du, wenn du jung bist, übst du auch Asana anders, als wie wenn du Mitte 50 bist. Das sehe ich ja jetzt auch. Mitte 20 ist es anders als jetzt Mitte 40 für mich. Mhm. Von dem am Anfang wollte ich auch beide Handstände, Füße hinter den Kopf. You know, it was all exciting. Und dann aber ändert sich das. Es gab kein Social Media. Es war sehr viel persönlichen Kontakt. Und ich glaube, der Hauptunterschied war, dass man viel mehr so eine Live-Community vielleicht hatte, als jetzt, wo jeder Zugang ist zu diesen tollen Podcasts und, you know, Online-Studios und like that. Es hat sich von der Delivery verändert. Mhm. Damals ist man wirklich zum Satsang gegangen, zur Meditation gegangen. Und jetzt kann man sich so viele kleine Filmchen holen, so viele Sachen auf YouTube anschauen. Man muss auch nicht einerseits viel für Yoga zahlen, andererseits kann man für Yogalehrer heutzutage viel mehr besser Geld verdienen als damals. Ja, es gab die Möglichkeiten auch nicht, die heute die moderne Technologie bietet. Also es ist alles, der eine mag sagen, viel mehr jetzt so Mainstream geworden und überall available. Und ich finde das ja gut so. Ich finde ja jede Entwicklung richtig. Und man muss ja, man kann jetzt auch nicht den alten Zeiten nachtrauen. Also ich sowieso nicht. Ich finde es ja auch immer spannend, was dann später passiert. Ja, ich glaube, Punkt. Ich sage jetzt Punkt hier. Beantwortet das irgendwas von der Frage? So ein
bisschen. Ja, auf jeden Fall. Ich finde das einfach auch spannend, noch mal so ein bisschen reinzuspüren, wie war das damals. Und es klingt auf jeden Fall nach einer sehr spannenden Zeit. Und wie du gesagt hast,
spannende Zeit ohne Facebook. Stell dir mal vor, wir hatten echte Menschen unterrichtet und haben dabei keine Fotos gemacht. Ja, das war spannend. Das war auch wirklich sehr schön, weil es ein neues Zeitalter war. Denn zeitgleich gab es dann Vishnus Couch. Dann haben die in Köln aufgemacht oder unsere Freundin, also meine Freundin Patricia Thielemann hat dann Spirit Yoga aufgemacht und die war dann bei uns in München. Die ist auch dann gerade, weiß ich noch, aus Amerika hierher gezogen. Ich habe gesagt, die geht jetzt nach Berlin und wie haben wir das in München gemacht und das macht sie jetzt auch. You know, und dann kam das so alles, eins nach dem anderen. Da gab es immer mehr Studios und es war mehr acceptable. Mhm. Und es war auch mehr acceptable, dass du irgendwie, sage ich jetzt mal, unter Anführungszeichen, cool, jung und irgendwie Hipster sein kannst und doch wirklich committed in deine Praxis und doch diese Tradition ehren und meditieren, das war nicht mehr das eine oder das andere.
Ja, bei Patricia habe ich ja eine meiner ersten Ausbildungen gemacht.
Ja, und wir und sie und ich haben zum Beispiel unsere Ausbildung zusammen gemacht, Patricia und ich.
Ja, bei Anna Forrest damals, oder?
Nee, Jiva Mukti. Mhm. Die war auch in New York.
Ja, cool. So schließt sich der Kreis wieder.
Ja, genau.
Gabriela, ich würde auch total gerne mit dir übers Mama-Sein und Yogini-Sein sprechen, über diese Kombination. Ich bin ja gerade selber in dem Transformationsprozess von der Frau zur Mutter und wir haben vorhin schon mal dieses Thema auch angerissen, dass wenn man so schaut, sag ich mal, in die Yoginis und die internationalen Yoga-Lehrerinnen, dass viele oder dass es auch gar nicht so einfach ist, vielleicht sich dazu zu entscheiden, Mama zu werden, dass viele keine Kinder bekommen, ja, viel am Reisen sind, viele Trainings geben, sag ich mal so ein bisschen Lonesome Rider vielleicht auch, ein bisschen immer unterwegs und bist jetzt seit 4 Jahren Mama. War das für dich immer so ein Traum? Wolltest du immer Mutter werden? Du bist ja auch ein, wie hast du es vorhin so schön gesagt, eine Alpha-Frau. du machst ein Ding, du bist eine starke Frau, du hast dein eigenes Business. War das für dich immer klar, ich will trotzdem oder auch Mama sein? Wie war so dein Weg zum Mama werden?
Nee, eigentlich gar nicht. Ich war mir überhaupt nicht sicher, ob ich Mama sein möchte. Und es war definitiv nicht meine Priorität. Ich habe mir ganz lange auch gar keine Gedanken darüber gemacht. Und dann habe ich gedacht, nee, ich will ja sowieso keine Kinder. Denn als Yoga-Lehrerin, ne, das Leben ist ja auch wirklich schön. Und auch damals ist man ja sehr viel gereist und man hat viele Community-Events gehabt, Festivals, Get-Together, also große Yoga-Familie. Und daher, ich hatte jetzt nie den Eindruck, dass mir eine Familie fehlt. Und ich meine, was man ehrlicherweise sagen muss, alle Yogis sind sehr mit sich selbst beschäftigt. Und du machst diesen Weg erstmal so, um dich kennenzulernen, um irgendwie selber deine Wunden zu heilen, das irgendwie dich zu verstehen. Und dann, wenn du Yogalehrer wirst, also meine Theorie ist immer, die Yogalehrer werden, die brauchen mehr Yoga als der normale Mensch, sage ich jetzt
so
mal.
Ist es.
Ja, ne? Also umso mehr, weil wir sind dann so in, naja, unsere Geschichte oder in unseren Neurosen und Dings da gefangen, dass wir wirklich das unbedingt brauchen. Und dann ist es auch wirklich eine Berufung. Also ich finde, wenn du ein Yogalehrer bist, machst du es als Berufung. Man macht das jetzt nicht, damals nicht und ich weiß nicht, vielleicht auch heute, hoffe ich nicht, aber vielleicht kann man heute daraus irgendein Business machen. Man macht das in dem Fall nicht primär fürs Geld. Aber du machst es, weil du weißt, dass es was Gutes ist, dass du damit den Menschen was Gutes tust. Und vor allem diese Community-Faktor war immer wichtig. Also wie es dem auch sei, ich wollte kein Kind, also ganz lange nicht und habe auch gar nicht drüber nachgedacht. Und ein Teil von mir war auch ziemlich, sag ich jetzt mal, egoistisch, um ein Kind zu bekommen, weil die Freiheiten, die du hast ohne Familie, sind schon toll, weißt du, da kannst du mal schnell, dann gehst du surfen, dann gehst du auf ein Yoga-Retreat, dann stehst du morgens auf, kannst meditieren, solange du willst. Es geht viel um einen selbst, aber natürlich, wenn du Yoga lange genug übst, merkst du, dass das definitiv nicht alles sein kann und dann drückst du es in deine Arbeit aus, also durch die Charity Work und so weiter. Also ihr seid ja da ganz gut bei euch. Wann da mit deinem Studio, du hast ja auch immer irgendwie a good cause, Yoga gives back, you know, things like that. Erstmal macht man das zum einen und zum anderen ist auch dieses, ein Kind zu bekommen, ein großer Schritt, den nicht jede Frau machen muss, definitiv. Man ist nicht deswegen weiblicher oder nicht. Das möchte ich gar nicht sagen, aber für mich war es dann zu einem Zeitpunkt klar, als ich meinen Mann kennengelernt habe, dass ich ein Kind haben will. Das ist sowas, es ist ja fast noch nicht mal eine Wahl, steht noch nicht mal zu einer Wahl. Es war einfach klar, da ist irgendeine Seele, die will jetzt runter, das ist jetzt der Vater dazu. Ich wusste es einfach. Ich kann sowas nicht in Worte fassen, aber ich glaube, ich spreche jetzt auch von dem Publikum und auch mit dir, für die Leute, die sowas nachvollziehen können, wenn ich das sage. Man weiß es einfach. Ich war auf einmal war das so, ah nee, okay, ich dachte, ich will kein Kind, aber jetzt weiß ich, ich will ein, ich brauche eins für mein, was heißt, ich brauche eins, nicht, dass ich es brauche, sondern das Leben-Curriculum schreibt vor, dass ich eins habe, weil das, was ich da jetzt lernen werde, hätte ich als jetzt Single-Yoga-Lehrerin, Rockstar, die durch die Welt reist, nicht erfahren. Und die Lektion war ganz wertvoll.
Möchtest du uns vielleicht kurz so ein bisschen erzählen, was hast du wahrscheinlich ganz viel, da bin ich sicher, in diesen 4 Jahren, glaube ich, die dein Sohn jetzt alt ist, was hast du gelernt, wenn du es jetzt mal runterbrechen würdest? Was du ohne, wenn du weiterhin Rockstar Yogini geblieben bist, immer noch einer.
Danke.
Don't worry.
Ach Gott sei Dank.
was hättest du aber ohne dein Kind nicht gelernt oder was hast du gelernt als Mama von ihm?
Also ich bin ja jemand, der sich so die Frauenarbeit und ich mache viele Frauengruppen zum Beispiel. Ich arbeite mit einer Therapeutin zusammen und wir haben sowas kreiert, das heißt Empowered Women, wo sie den Therapieteil macht und ich eben Yoga da einbaue. Also dieser Feminismus, Feministin, Women Empowerment und so ist ein großes Thema in meiner Arbeit. Also du kennst es ja auch von mir und das verbindet uns ja auch. Und zum Beispiel eine Sache, die unheimlich wichtig war, ist, wenn du als jetzt, sage ich jetzt mal, erfolgreiche Frau und immer fast forward bist, hast du wie so eine leichte Wertung über die Frauen, die unter Anführungszeichen nur zu Hause bleiben und Kinder großziehen. Oder das war für mich immer so, ja, aber ich will jetzt nicht wie meine Mutter werden, die dann irgendwie mit den Kindern und so. Und das sage ich jetzt ganz bewusst auch, weil ich weiß, dass ganz viele unabhängige, finanziell unabhängige, erfolgreiche Frauen oft eine Wertung haben, ohne das vielleicht auch sogar zu wissen. Eine Wertung haben den Frauen, die unter Anführungszeichen nur Hausfrauen sind. Oder nur Kinder bekommen. Und das muss aufhören. Das muss aufhören. Diese eigene Wertung von dem, was eine Frau als Frau ausmacht und was sie da leistet, ja, die weiß aber nicht, wie es wirklich in der echten Welt ist. Was ist die Definition von Erfolg für dich? Das hat sich verändert. Ein Kind großzuziehen, zu Hause zu bleiben. Also ich hatte ganz bewusst 6 Monate eine Pause. Ich habe kein Event gemacht, gar nichts. Ich habe vielleicht mal ein Newsletter geschrieben oder ein bisschen Social Media gemacht, aber ganz bewusst nichts gearbeitet. Das erste Mal in meinem Leben. Wer bin ich dann, wenn ich das nicht mache? Wer bin ich, wenn ich nicht nur leiste, was in einer kapitalistischen Gesellschaft wieder als erfolgreich gilt, als Leistung gilt, wenn ich dann nur wirklich Mama bin? Nur, und ich meine nur, allein, dass man dieses Wort sagt, nur. Es ist ja nicht nur, es ist alles. So wie wir unsere Kinder erziehen, so wie wir mit unseren Kindern, so wie wir mit der Familie sind. Und es ist für manche Frauen das Schönste auf der Welt. Und die erlauben sich das nicht, weil sie denken, sie müssen gleichzeitig noch tolle Karriere machen und Haushalt perfekt halten und Supermutter sein und sexy Goddess im Bett irgendwie für den Mann. Ich meine, wer soll das alles schaffen? Es sind unmenschliche Anforderungen, die wir ans Frausein stellen heutzutage. Und wenn du Mutter bist und in diese Rolle bist, man ist dann ein bisschen, sag ich jetzt mal, abhängig, ja? Der Mann muss dann ganz oft da sein, man ist auch hormonell, brauchst du mehr? Und für jemanden, der sehr gewohnt ist, sage ich jetzt mal, ich kann alles alleine. Und das war meine Einstellung viele Jahre. Ich bin zum Glück nicht mehr so. Und wenn ich jetzt Hilfe brauche, schreie ich nach Hilfe. Aber jede von uns hat das dann ein bisschen, ich muss ja stark sein. Ja. Musst du gar nicht. Es muss gar keine alles alleine machen. Und wenn wir aufhören zu glauben, und wenn du wirklich Mutter sein willst, dann sei Mutter. Das ist genauso toll, wie eine top erfolgreiche Sheryl Sandberg, I run Facebook-Frau zu sein. Es darf keine Wertung sein bei uns Frauen, für die anderen Frauen, für was sie sich entscheidet als ihr Lebensmodell. Weißt du, und da habe ich wirklich die Schönheit von diesem weiblichen Aspekt, den ich abgelehnt habe, empfänglicher zu sein, bedürftiger zu sein, weicher zu sein, langsamer zu sein. I mean, you know, so fast, so everything so fast, in meinem Leben ging alles so schnell, so viel. Und das ist mit einem Kind, ich wurde gezwungen regelrecht und ich hätte es nicht anders, glaube ich, erfahren. Having said that, meine beste Freundin hat kein Kind, will auf keinen Fall ein Kind, denkt sich, wir sind alle verrückt, die Kinder haben. Und das passt bei ihr so wunderbar. Weißt du, ich kann mir das auch bei ihr gar nicht vorstellen. Sie lernt wiederum ihre Lektionen oder ihr Lebenscurriculum ist ein anderer als meiner. Und so hat sie da ihr Ding und ich sehe, wie sie an ihrem Zeug wachsen kann. Und ich habe halt hier an dem gewachsen, an dieser Erfahrung, die wirklich unvorstellbar wunderschön ist und ich freue mich jeden Tag und unvorstellbar herausfordernd und demütigend, ja, also die bringt so viel Demut, weil du so viel Kontrolle abgeben musst und das fällt mir halt sehr, sehr schwer. Mhm. Und so wurde ich gezwungen, I had no choice, I had to let go of control.
Mhm. Mhm. Zu mir kam eben gerade so dieses Wort so Jema, einfach zu dem, was du gerade gesagt hast. Vielen, vielen Dank, dass du das so in Worte gefasst hast. Ich glaube, du hast gerade ganz vielen Frauen aus der Seele gesprochen.
I hope.
Ja, und ich bin ja selber gerade in diesem Prozess des Loslassens und der Hingabe und des Kontrollverlustes und des Weichwerdens. Und ich merke das jetzt schon in der Schwangerschaft schon, wie weich ich geworden bin. Mm. Und das ist auch das, was ich so rückgemeldet bekomme, Wanda, du bist so weich geworden. Ne? So,
toll. Oder? Früher hätte man irgendwie einen Ausschlag bekommen. Wie meinst du, ich bin überhaupt nicht weich, ich bin total stark und ich bin souverän. Und jetzt meinst du, ja, weich, ja, toll.
Mm. Aber was ich so spannend finde, ist, dass ich glaube, häufig auch so diese Definition, was ist denn eine Feministin oder was ist eine starke, selbstbestimmte Frau, dass das nichts damit zu tun hat, was wir arbeiten oder was wir leisten.
Richtig.
Ja, und das finde ich, ist, glaube ich, eine Misconception, ja, dass wir Frauen uns emanzipieren wollen und denken, es liegt daran, dass wir jetzt selbst genug Geld verdienen oder eine tolle Leistung vorzeigen, aber dass eine emanzipierte Frau eben auch eine sein kann, die sagt, ich möchte einfach nur Mutter sein und das macht mich glücklich. Und das finde ich so eine wichtige Botschaft.
Genau, weil das andere ist ja auch letzten Endes die Befreiung oder Stärkung der männlichen Qualitäten, dieses in die Welt rausgehen, eine Richtung haben, einen Fokus haben. Das ist, da bist du sehr, ja, also jede von uns wieder, du bist in deiner männlichen und weiblichen Seite, egal ob Mann oder Frau. Und wenn du nur in dem männlichen Modus funktionierst, dann ist es auch unheimlich schwierig in der Partnerschaft zum Beispiel. Weil wenn du das nicht ablegen kannst, den Mantel, und wir müssen in den, auch in den männlichen Part gehen, du brauchst Fokus und Richtung, damit du in der Welt bestehen kannst und auch Gutes tun kannst. Ja, nicht nur für dich, für deinen eigenen Erfolg, aber wenn ich erfolgreich bin, kann ich ja auch geben. Dann habe ich eine Grundlage zu dienen. Dann habe ich eine Grundlage, wir sagen es im Yoga, Seva, ja, auch wirklich tolle Projekte ins Leben zu rufen. Der Punkt ist nur, wenn du nie da rausgehst, dann entstehen ja auch Probleme in der Partnerschaft, weil dann kommt der Mann nach Hause, beide sind im männlichen Modus. Okay, eine muss rücken, eine muss das ablegen, damit wieder Harmonie entsteht oder Anziehung entsteht. Mhm. Ansonsten, wie heißt das? Es ist wie beim Magnet, ja. Wir schieben uns weg gegenseitig, wir ziehen uns nicht mehr an, sondern andersrum.
Absolut, genau. Das kann ich 100% unterschreiben, wenn ich in meinem Arbeitstunnel bin und wirklich auch in dieser sehr fokussierten männlichen Energie, dann merke ich, dass ich erstmal wieder eine Phase brauche, wo ich wieder mit meinem Partner in eine weibliche Energie kommen kann, ne? Bevor wir uns begegnen. Genau. Weil es sonst einfach beide am Powern sind. Und
genau, und viele Frauen sagen dann, ja, aber Gabriele, ist ja schön, was du sagst, aber wann soll ich das machen? Dann sage ich um 18.30 Uhr. Eigentlich um 18.30 Uhr abends, du nimmst dir ein bisschen Rosenduft oder nimmst irgendwie eine Handcreme und gehst in die Badewanne, legst eine Blume ins Haar. It's a conscious decision. Weißt du, es geht ja auch nicht, und ich kann jetzt wirklich aus meiner Erfahrung sagen, das passiert nicht von alleine. Wir müssen tatsächlich uns dessen bewusst werden, in wo wir sind, wie es uns geht, und dann was tun. In die Badewanne gehen, loslassen, kurz eben eine Handcreme nehmen, in die Sinne gehen, weil was das Weibliche gleich in uns weckt, sind die Sinnen, riechen, schön riechen, eben eine Blume sehen, Shri, Schönheit, irgendwie zu Hause was kochen. Man macht 1, 2, 3 Sachen, ja, und da muss man sich, ich will jetzt nicht sagen, dazu zwingen, aber es ist oft, erwarten wir von dem Partner, dass er das macht für uns, dass er plötzlich irgendwie in uns das erweckt, kann er ja gar nicht tun. Das tun wir dann für uns selbst. Macht das Sinn, was ich sage?
Total.
Und da ist es genau, und dann, ja, ich habe aber keine Zeit, dann sind da 2 Kinder da und der Mann macht sowieso nicht das, was ich will. Und dann schimpfen wir und schimpfen. Aber der Punkt ist, wir bleiben dann weiter verbohrt in dieser Energie, die nicht unserer Essenz entspricht. Denn die Essenz von einer Frau ist die weibliche. And we, how do we know we're there? Wie wissen wir, dass wir da sind? We relax. Wir sind entspannt. Mhm. Da, also du tust das, also für mich ist es jetzt eine Badewanne oder für mich ist es jetzt Lavendel und Rosenöl, ich liebe Rosen, das erinnert mich, für mich sind es die Blumen, ja. Für dich mag es was ganz anderes sein, aber was ist es, was dir erlaubt zu entspannen? Wo hast du dann das Gefühl, du musst nicht tun, du kannst einfach das, was der weiblichen Essenz entspricht, du kannst relaxen, du kannst einfach leichter sein. Und dann wird es natürlich auch leichter für die Männer. So, wer hat schon Lust, nach Hause zu kommen zu einer Frau, die irgendwie ja, in diesem Modus immer funktioniert und operiert? Mhm.
Ja, erzähl doch mal ein bisschen, wie kriegst du das hin? Du hast jetzt gerade gesagt, so für dich ist es Lavendel, Rosenöl. Also um dann sozusagen auch umzuswitchen von, ich sage jetzt mal, vom männlichen Doing. Ja, also vom Machen, Kreieren. Du kreierst ja auch ganz viel. Du gibst Workshops, Retreats, Online-Klassen, Teacher-Trainings. Also ich mal auch im Focus-Mode. Ja, und dann wieder Mama sein, Partnerin sein, einfach all die unterschiedlichen, wie du vorhin so schön gesagt hast, ja, diese Anforderungen, die wir haben in den unterschiedlichen Rollen als Frau, dass es fast ja unmöglich ist, alles zu schaffen. Wie schaffst du das mehr oder weniger gut, ja, aber wie switchst du so um? Hast du dann wirklich so kleine Rituale, wie du gerade gesagt hast, dass du sagst, ich nehme jetzt ganz bewusst einen Moment Zeit und gehe in die Badewanne? Also merkst du richtig so in dir so auch den Shift, okay, jetzt bin ich irgendwie so Mama-Rolle und jetzt bin ich in der Partnerschaft und jetzt bin ich die Lehrerin und wie kriegst du das für dich in eine gute Balance?
Also, my secret to getting it all done is I don't. I just don't get it all done. Also das, was ich früher vielleicht in Anspruch gehabt hätte, das mache ich jetzt nicht mehr. Und ich habe auch einen witzigen Spruch auch von meiner Lehrerin gehört. Wisst ihr, man sagt ja da so oft, you can't have a cake and eat it or you can't have it all. Ja? Man kann nicht alles haben. Doch, man kann alles haben, nur nicht zur gleichen Zeit. Und ich glaube, das ist der Punkt, oder für mich war das damals sehr einleuchtend. Okay, ich kann Mutter sein und ich kann erfolgreiche Geschäftsfrau sein, nur nicht zur gleichen Zeit, also zur gleichen Stunde. Denn es ist wirklich so ein bewusstes Switchen von einer Rolle in die andere. Und manchmal gelingt es mir auch mehr oder weniger gut, ja, also natürlich kriege ich das auch nicht alles perfekt und das ist all learning by doing. Ich glaube, was ganz wichtig ist, so eine innere Arbeit, die jede von uns für sich machen muss, um zu verstehen, was deine Beweggründe sind, warum bist du Mutter oder warum arbeitest du, was auch immer du arbeitest, was sind deine Werte, was ist für dich wichtig. Und wenn man sich darin immer so grob orientiert, kommt man irgendwie aus dem Schlamassel ganz gut raus, sage ich jetzt mal. Also was ich mit dem Kind zum Beispiel, wenn ich mit dem Kind bin, gibt es kein Telefon. Ja. Es gibt dann einfach kein Telefon, weil ich kann nicht das eine und das andere machen. Immer wenn ich versuche, Multitasking zu machen, geht es in die Hose. Das ist dann, das Kind ist unglücklich und quengelig und hat irgendwie, also wirklich einmal hat mein Sohn gesagt, Mama, leg jetzt dieses Telefon weg. Ich meine, mit 3, ja, also mir ist fast das Herz stehen geblieben. Mir ist es nur nicht mal aufgefallen, dass ich quasi mit ihm gespielt habe, aber gleichzeitig versucht habe, irgendwie ein Problem zu lösen mit meiner Assistentin, weil irgendwas da war mit meiner Webseite. Also I just did not even notice it. Und deswegen jetzt ist zum Beispiel so eine kleine Sache wie, you know, also jetzt, es gibt, wenn ich mit dem Kind spiele, wenn ich mit meinem Sohn spiele, gibt es einfach kein Telefon. Dann ist das Telefon im anderen Zimmer, dann kann ich es mal checken gehen oder wie auch immer, aber ich komme gar nicht in die Versuchung. Und ich habe halt auch das Glück, dass ich habe wirklich einen sehr guten Mann erwischt, wie das klingt. No, just kidding, aber ich habe einen sehr guten Partner, der mich da unterstützt in meiner Arbeit. Und wenn ich dann rausgehe, also wenn ich zum Beispiel meine Trainings mache, dann ist er eine totale Stütze für mich. Und dann gibt es in der Zeit etwas weniger Mama. Dann gibt es da ein bisschen mehr Papa und der kann sich das, er ist auch selbstständig und kann sich das ganz gut einrichten. Aber an meinem Job ist ja das Gute, dass ich dann eine ganze Zeit lang, wie zum Beispiel, ich habe jetzt 8 Wochen, kann ich jetzt mit meinem Kind komplett verbringen. Ja, ich muss jetzt keine große Unterrichtssachen machen. Es ist halt immer so stoßweise. Ich arbeite stoßweise, sage ich jetzt mal. Ich habe auch regelmäßige Sachen, aber ich habe den Luxus, dass ich dann auch mir wirklich danach die Zeit nehmen kann. Also ich glaube, Organisation, eine gute Partnerschaft wäre ganz gut. Also idealerweise. Und so eine Gelassenheit, also wirklich das Perfektionismus aufgeben, was den Frauen sehr schwer fällt. Und das, was ich eben gesagt habe, how do I get it all done? I don't. Also irgendwann mal, dann geht halt das nicht. Dann geht halt das nicht mehr. Und es muss okay mit einem sein. Ja, weil solange die Frustration da immer ist, aber könnte ich. Aber was ist der Preis dafür? Wenn der Preis zu hoch ist, das ist einfach nicht wert. Mhm. Und mir ist es ist mir nicht wert, es ist mir kein Geld wert und vor allem mein Seelenfrieden.
Hm. Ja. Wie hat sich deine Yoga-Praxis verändert durch das Kind? Wie sieht deine Praxis jetzt aus, jetzt im Moment? Genau, weil das ist, glaube ich, auch etwas, das war zum Beispiel bei mir persönlich so, das hast du vorhin ja auch so schön gesagt, vorher hatte man immer die Freiheit, ach, ich meditiere jetzt mal eine Stunde und dann mache ich hier meine Praxis ausgiebig, dann journal ich noch und mache noch die Räucherstäbchen an und mache da richtig so eine Zeremonie stundenlang, was man ja aufgibt, sobald das Kind da ist, ja, und das war auch für mich persönlich ein Prozess, wo ich gesagt habe, okay, mich wirklich darauf einzustellen, meine Praxis wird sich extrem verändern. Wie sieht die für dich aus?
Also es fängt ja in der Schwangerschaft natürlich schon an. Und es fängt ja auch so mit einem, ab auch so einem gewissen Alter. Es klingt jetzt so irgendwie, als ob ich 108 Jahre alt bin. Ich bin 46. Aber es ist mit dem, mit 35 übst du auch nochmal anders als mit 40. Also es wird alles einfacher. Und meine Praxis war jetzt nie, ich war jetzt nie der Freak. Ich bin von Haus aus beweglich. Ich habe früher viel getanzt. Also ich habe schon natürlich am Anfang die ersten 10 Jahre akrobatische Sachen gerne auch gemacht. Aber grundsätzlich, ich war jetzt nie unbedingt ein Gummimensch oder so. Und es stand nicht im Vordergrund. Für mich war wirklich Yoga von Anfang an eine spirituelle Praxis. Und für das andere gibt es dann Sport, sage ich jetzt mal. Und auch jetzt, ich mache gerne Sport oder ich mache gerne dann sei es Pilates oder ich gehe ins Fitnessstudio und dann gibt es Yoga und das ist etwas, was mich mit meiner Seele verbindet oder das, was mich mit dem Gott verbindet, das, was mit einer höheren Kraft. Und da, meine Praxis ist in jedem Fall einfach, wirklich einfach, keine große Kunst. Aber die Praxis ist auch einfach, weil in der Praxis geht es nicht um die Akrobatik, sondern es geht um die Verbindung. Und wenn man das für sich verinnerlicht hat und das weiß, es braucht überhaupt nichts Extremes, um zu spüren, wie gut Yoga tut. Und die Praxis muss auch keinen eben 3 Stunden sein oder 90 Minuten. Es reichen auch wunderbar 10 oder 15 Minuten und eine Zeit lang ist es so. Ich meine, es gibt auch Tage, an denen du nicht üben kannst. Jetzt im Sinne von auf die Matte gehen kannst, aber du kannst atmen, du kannst kurz die Augen schließen, du kannst ein Mantra sagen, du kannst irgendwie, zum Glück haben wir diese Dinge, du kannst eine Mudra machen und es reichen manchmal auch nur 2 Minuten, um irgendwie mit einem Mudra da zu sitzen, mit geschlossenen Augen und das ist alles, was ich kriege. Und manchmal waren es 20 Minuten, die ich bekommen habe, it's perfect, es braucht nicht mehr. Auch da muss man diesen Druck aufgeben, wie dann die Praxis, wenn ich keine 90 Minuten gemacht habe im Studio, dann war es keine Praxis. Pappelapapp, also sowas gibt es nicht. Also ich kenne keinen, der irgendwie Kinder zu Hause hat und der sowas, der 5-mal die Woche 90 Minuten eine Yoga-Klasse machen kann. It's not possible. Und wenn, God bless them, also um Gottes Willen. also good on you. Wirklich jedes Kompliment. Nur ich persönlich schaffe es nicht. Und daher, ja, meine Praxis ist einfach. Es geht nicht um die Akrobatik, es geht um die Verbindung. Meistens etwas Asana, Pranayama immer, gerne mal ein Mantra zwischendurch und eben eine kurze Meditation. Ich mache auch viel Schütteln oder viel Tanzen. Für mich funktioniert das, für mich ist das Yoga. Meditation ist
Yoga. Hast du ein Lieblingsmantra? Jetzt im Moment gerade eins.
Also gerade chante ich, soll ich es euch vorchanten? Um Sarva Sarupe Sarveshe Sarva Shakti Samanvite Bhai Bhyastrahinu Devi Durge Devi Namostute. Also Sarva Sarupe Sarveshe Sarva Shakti Samanvite Bhai Bhyastrahinu Devi Durge Devi Namostute. Das ist ein Teil aus Durga Sapshat, ich kann schon nicht mehr reden, aus einem längeren Mantra. Und es ist ein Mantra für Kraft. Und dadurch, dass Corona hat sehr viel verändert, ja, es ist viel Ängstlichkeit in der Luft, es ist viel, so Anxiety, sagt man auf Deutsch, nicht? Es ist viel so ist Ängste. Unklar, Ängste, Unsicherheiten. Und dieses Mantra ist ganz gut, genau dafür, also oder dagegen viel mehr. Das ist, genau, dann gibt es Abhaya Mudra. Oder die, es gibt ja auch so Mudren, die auch eben helfen gegen Unruhe, innere Unruhe. Und dieses Mantra hilft mir jetzt gerade, mich gut zu erden und mit dieser, nicht nur der Ängstlichkeit in mir, sondern einer kollektiven Ängstlichkeit, in der wir jetzt leben. Corona ist ja ein kollektives Trauma, das muss man ja auch so nennen. Auf einmal hörte die Welt auf, sich so zu bewegen, wie das ist. Und jeder von uns ist kurz mal in dieser Position der Machtlosigkeit. Du kannst das nicht verändern, du kannst das auch nicht irgendwie zurückdrehen, nicht? Genau, und da ist jetzt dieses Mantra für mich ganz gut und ich finde sie auch angebracht irgendwie für alle.
Ja, super, vielen Dank fürs Teilen. Vielleicht kannst du es mir gleich nochmal aufschreiben, dann posten wir das nämlich in die Shownotes, dann haben nämlich auch die Leute dieses Mantra und können damit
gerne. Es ist ein bisschen, sorry, es ist ein bisschen lang und kompliziert, aber man kann ja auch ein Durga-Mantra nehmen, das sage ich auch Om Dum Durga in Namaha. Mhm. Also für uns Frauen ist es jetzt ganz gut, weil die weckt in uns den Mut Mut, einfach die ist gut für den Mut, weil jetzt hoffentlich können wir alle mutig sein für alles, was kommt.
Ja, es wird, das brauchen wir dringend.
Es bleibt spannend. Mhm. Genau, dann machen wir Om Dum Durga Namaha als kürzere Variante und die ist ein bisschen länger und mehr Sanskrit für die Profis
das
unter
machen
euch.
Wir.
Ansonsten kommt ihr zu mir in den Sanskrit-Unterricht.
Genau. Dieser Podcast, der heißt ja Yoga Beyond the Asana, also Yoga jenseits der Körperform. Und ich weiß, das ist auch etwas, was uns verbindet, dass du auch viel über Yoga im Alltagleben sprichst. Ja, dass es ganz wichtig ist, dass Yoga nicht nur auf der Matte stattfindet, sondern eben auch im Alltag, wie du sagst. Es muss nicht immer diese 90 Minuten auf der Matte sein. Wir müssen uns davon auch verabschieden, ja, und dieses Loslassen, dass nur dann habe ich eine Praxis gemacht. Nein, es können diese kurzen Momente sein, wie ich schließe meine Augen, ich bringe meine Aufmerksamkeit zu meiner Atmung. Hast du noch andere, du hast jetzt gesagt Mantra, Mudra, Tools oder Praktiken, das muss gar nicht aus dem Yoga sein, wo du sagst, da lebe ich Yoga, sei es durch ein bestimmtes Sutra, eine Philosophie, auch jetzt in Verbindung mit deinem Kind oder mit bestimmten Ritualen oder mit deinem Mann, wo du sagst, so, da lebe ich das Yoga, sag ich mal, auch off the mat im Alltag.
Mhm. Also ich finde, jeder Augenblick der Achtsamkeit, wo man sich ganz bewusst daran erinnert, präsent zu sein, weil oft sind wir mit den Menschen und sind aber nicht wirklich präsent. Und wenn man sich erinnern kann, so im Alltag, in relating, sage ich jetzt mal, ja, in sich begegnen, nicht nur in deine Ehe und in deine Familie, sondern auch bei den Freundinnen, Freundschaften, Freunden und so weiter oder wo auch immer du bist, wenn man sich kurz diese Aufmerksamkeit, diese Achtsamkeit auf, bin ich wirklich präsent, höre ich jetzt tatsächlich zu oder bin ich schon woanders? Ich finde, das zeigt dann so, das ist dann so wirklich Yoga integrieren. Wie bist du wirklich da? Weißt du, wo bist du gerade? Oft hören wir auch zu, nur um zu antworten. Jemand erzählt uns was und dann kommt von uns oft, ja, bei mir war das dann aber lalalala. Also das, ja, dieses, you know, are you actually listening? Bist du wirklich da? Bist du präsent? Das finde ich so ein Aspekt und dann auch noch zum Beispiel in Entscheidungen oder auch bei einem Treffen, wie viel ist dann dieses Ich im Vordergrund und wie viel treffen wir die Entscheidung, die auch die anderen mit einbezieht. Also wenn du zum Beispiel nicht weißt, was du tun sollst, dann frag dich, sage ich immer, oder ich frage mich, also ich spreche jetzt für mich, ja, aber ich finde, das ist auch ein guter Ratschlag, den ich bekommen habe oder eine gute Lektion, die ich von meinem Lehrer bekommen habe. Hat das eine Auswirkung auf die anderen? Und ist das auch gut für die anderen? Oder ist das jetzt, geht es jetzt nur vordergründig immer um mich, dass meine Bedürfnisse erfüllt werden, dass ich das bekomme, was ich will? Was ist die Auswirkung auf die anderen? Es gibt ein Sutra, das heißt Vitarka Badani Pratipaksha Bhavanam. Vitarka Badani Pratipaksha, also dieses Pratipaksha Bhavanam ist, wenn du nicht weißt, wenn du unschlüssig bist, was du jetzt tun sollst als nächstes, dann übe dich in Pratipaksha Bhavanam. Du gehst also in den Sitz des anderen. Prati heißt das andere Flügel. Und Bhavana ist deine Konzentration oder deine, also wo du präsent bist. Pratipaksha ist der andere Flügel. Das heißt, wenn ich das jetzt tue, wie fühlt sich das an für die andere Person? Und da hast du dann deine Antwort. Wird es verletzen? Wird es zerstören? Wird es Ist das ehrlich? Ist das zum Wohle auch der anderen? Natürlich können wir nicht alle glücklich machen, das will ich ja damit nicht sagen. Das ist nicht der Punkt. Aber der Punkt ist, oft wissen wir nicht, wie und was. Think about the others. Also ich finde, es ist so ein No-Brainer. Aber in der heutigen Kultur, wo jeder wirklich nur über Self-Care, Selbstliebe, es ist so viel auf nur ich im Sinne von, dass es um mich persönlich geht, vergessen wir, dass es um die anderen auch geht. Du bist nicht getrennt von den anderen, keine von uns. Und das ist ja die Essenz vom Yoga. Yoga bedeutet, dich in anderen zu erkennen, dieses Mitgefühl zu erkennen. Du übst ja nicht Yoga nur, weil du glücklich in deiner Yoga-Blase sein willst, sondern du übst Yoga, bis alle glücklich und frei sind. Oder dafür natürlich du auch, dich inklusive. Und das ist der Unterschied zwischen einem, sage ich jetzt mal, gesundem Selbstbewusstsein oder einer gesunden Selbstliebe, die schließt aber nicht das Glücklichsein und die Freiheit der anderen. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass so in der modernen Yoga-Welt sehr viel Fokus auf wieder ich gesetzt wird. Und genau das wollen wir transzendieren. Also genau darum geht es doch im Yoga, dass du aus diesem Ego-Ding da rauskommst. Mhm. Also weißt du, und jetzt sind wir schon wieder beim Ego angekommen. Mhm. Es ist eine ganz feine Linie, ja. Und eine ganz feine Gratwanderung. Aber ich finde, das ist unheimlich wichtig, im Alltag irgendwie diesen gemeinschaftlichen Gedanken zu machen und zu wissen, es geht ja nicht nur um dich. Und was du tust, was du sagst, was du denkst, hat eine Auswirkung. Und was willst du hinterlassen? You know, we're all gonna go one day. Wir gehen alle von diesem Planeten, ob wir es wollen, wie auch immer. Welcome and go. Wie möchtest du erinnert werden? Was ist das dann, als irgendwie, ja, sie hat immer alles bekommen, was sie wollte. Well, good for you, you know. Did that make you happy? Like, how does that work? Oder, weißt du, jemand, der, ja, das kann man nicht genug betonen. Also das kann man nicht, das ist jetzt nicht ein Gutmensch-Gerede oder so, papalapap, sondern das ist wirklich, das ist die Alchemie vom Yoga, das ist der, darum geht es im Yoga. Hm. Dass irgendwie sich da in dieses Menschsein zu entspannen, in das unvollkommene Menschsein, der ich bin, und dann verstehst du den anderen in seine Humanity, in seinem Menschsein und du nimmst Rücksicht darauf, dass auch der Mensch einfach ein Mensch ist, ja, und so können wir leichter vergeben, so können wir leichter vertrauen, also kann ich dem einen vertrauen, kannst du dir selbst vertrauen, ja, und dem anderen auch vertrauen, vergeben, das sind nicht nur spirituellen, yogischen Hippie-Werte, das ist für das Überleben dieses Planeten entscheidend, finde ich, dass wir alle diese Werte in unserem Leben integrieren. Ansonsten, ich weiß auch nicht, was für eine Zukunft uns dann erwartet oder vor allem unsere Kinder vielmehr.
Hm. Ja. Vielen Dank für deine weisen Worte und sehr, sehr wichtigen Worte. Ich fand so schön, was du gerade gesagt hast, dich ins Menschsein entspannen. Ja, so eine wichtige Botschaft, finde ich, in dieser Welt, die ja sehr auf Perfektionismus ausgerichtet ist und auf Leistung. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden, aber wir sind so langsam am Ende unseres Gesprächs angekommen und ich habe noch eine Abschlussfrage an dich. Und zwar, wenn du jetzt eine Rede halten könntest vor der gesamten Menschheit, ja, müsstest, und du könntest jetzt drei Dinge sagen, die du in deinem Leben gelernt hast oder die du gerne der Menschheit mitgeben möchtest, vielleicht ist es ja auch schon entspannlich in dein Menschsein, was wäre das?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich entspannlich in dein Menschsein, beziehungsweise tatsächlich dieses Erlauben oder sich akzeptieren, für wer du bist, ohne Wertung, ohne Druck, ja. Weil wenn wir das machen können, dann haben wir das Mitgefühl für die anderen. Dann können wir uns wirklich begegnen. Dann werden auch so unrealistischen Erwartungen nicht mehr da. Weil oft haben wir auch gerade an unsere Partner so unrealistische Erwartungen, was der alles machen muss, um können soll, ist eigentlich unfassbar. Aber wenn wir in unserem Menschdasein, wenn wir das akzeptieren, auch diese Wunden und Schmerz und Unvollkommenheit und Unfähigkeit, manche Sachen werde ich einfach nie können und das ist tatsächlich schmerzhaft und you know, aber es ist, das ist es, wer ich bin. Wenn wir da okay damit sind, dann kreieren wir und schaffen wir mehr Liebe und Verbindung und Mitgefühl für die anderen. Ja, und dann in diese Akzeptanz und diese Entspannung von dem, wer du bist, finde ich, liegt ein ganz großes Potenzial oder da ist eben diese Samen für die Veränderung. Ja, das ist vermutlich, was ich sagen würde. Das ist und da in diese, nur in der Entspannung kann man auch, oder in diese Akzeptanz, da versteht man tatsächlich, dass es um diese eine Sache geht, um die Liebe. Und ich meine nicht Liebe zwischen zwei Menschen. Es geht wirklich nur um diese Liebe. Es geht darum, wie viel hast du geliebt? Wo konntest du lieben? Kannst du noch mehr lieben? Und nicht nur, ich werde nicht genug geliebt. Es fehlt immer nur das, was eine selber nicht gibt. Und in diese Präsenz der Liebe, da hat man so eine Demut. Man versteht auch, dass das Universum gut angelegt ist für dich. Für einen selbst. Das Universum ist, glaube ich, wirklich zutiefst wohlwollend. Und diese Liebe ist wohlwollend. Und jede von uns hat sie ja in sich. Und wenn wir sie raustragen, so peu à peu, you know. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. And I hope one day you'll join us. And the world will be as one. Mm. Da gehe ich mit Beatles Hand in Hand. Call me a dreamer. And I'm a tree hugger. Also übrigens, random facts about me. I'm a tree hugger. Ich umarme ständig die Bäume. Ich stehe voll dazu.
Danke dir.
Sehr gerne.
Ja, vielen, vielen Dank, Gabriele, für dieses wahrhaftige Gespräch. Was ich wirklich unglaublich an dir mag, ist einfach deine absolute Authentizität. Also du bist so real. Oh, I love it. Und weise und ja, man kann ganz viel von dir lernen und du bietest ja auch Yogalehrerausbildung an, Fortbildungen. Magst du noch mal kurz erzählen für diejenigen, die jetzt neugierig auf dich geworden sind, was sind so deine nächsten Projekte, wo kann man mit dir praktizieren?
Also nach der Sommerpause, ich habe jetzt tatsächlich was für die Leute, die schon Yogalehrer sind, ich meine aber auch für alle, also leidenschaftliche Yogis auch sehr willkommen. Es ist nicht nur was für die ganzen, für die Anfänger. Also für ganz Anfänger wäre es jetzt nicht. Das ist jetzt im Herbst. Habe ich zwei schöne Module kreiert mit ein paar Kollegen von mir. Und dann die nächste Ausbildung ist ja dann steht im Februar an. Und ansonsten mache ich ja gerne mal auch so ein paar Online-Events. Das fange ich dann im September jetzt nach der Sommerpause auch wieder an, dass ich dann online unterrichte. Mal ein paar Workshops oder Klassen und dann hoffe ich, dass wir nächstes Jahr auch wieder die Frauengruppe machen können. Also ihr könnt einfach für gabrielabosic.com, ja, ganz easy, genau. Super, danke. Genau, könnt ihr dann schauen, aber das ist also diese schöne Module irgendwie sind jetzt neu dazugekommen, weil die Leute sich das gewünscht haben, weil ich schon so lange unterrichte, dass das quasi für die Lehrer auch jetzt nochmal ein Aufbaustudium kommt.
Ja, super. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für dieses Gespräch. Es hat mir ganz, ganz viel Freude gemacht.
Danke, liebe Wanda. Mir auch. Also wirklich ganz toll. Und vielen Dank für deine tolle Arbeit, die du leistest für die Community. Wirklich als jetzt Next Generation, die jetzt nochmal Yoga anders aufgemischt hat. Für echt die harte Arbeit. Ich weiß, wie viel Arbeit das darin steckt. Und genieß deine Babypause. Wohlverdient. Die Welt retten wir danach auch noch gemeinsam.
Danke, danke, danke. Vielen Dank, Gabriela. Es war mir eine ganz, ganz große Freude. Und vielen Dank an alle, die zugehört haben. Und wir freuen uns, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann, dass ihr den Podcast weiterempfehlt oder dass ihr eine Bewertung da lasst. Bei iTunes kannst du gerne was schreiben oder 5 Sterne geben. Darüber freue ich mich sehr. Damit unterstützt du meine Arbeit sehr. Der Content, den ihr bekommt, der ist kostenlos. Also ich freue mich sehr über deinen Support. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Namaste. Tschüss.